Ich freue mich hier zu sein mit dem David zusammen. David und ich wohnen mit 4 anderen Jungs zusammen in einer WG in Siegen. Und daher, wenn jemand noch WG-Beratung braucht, Konfliktlösungen, stehen wir auch noch nachher für Gespräche bereit. Ja, ich möchte mit uns heute nachdenken über einen Text aus dem Hebräerbrief. Und den könnt ihr schon mal aufschlagen. Hebräerbrief, Kapitel 12. Ja, dankeschön. Also, und zwar über die ersten 3 Verse, die ich uns jetzt mal vorlesen will. Hebräerbrief, Kapitel 12, Verse 1 bis 3. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Bevor ich so richtig beginne, will ich noch kurz ein Wort voranstellen. Und zwar habe ich nach ungefähr 1/3 der Vorbereitung gemerkt, dass ich ein Problem mit dem Text habe. Also der Text ist nicht das Problem, sondern ich. Hier in dem Text geht es um Ausdauer, um Ausharren, um Aushalten. Und ich glaube, mit 23 beginnt man das höchstens gerade erst zu lernen. Von daher möchte ich nicht jetzt hier als der große Lebensweise euch erzählen, wie man schwierige Situationen aushalten kann und mit Ausdauer laufen kann, sondern ich möchte den Text zu mir selbst reden lassen und hoffe, dass das auch euch berührt und ermutigt oder ermahnt. Aber auch jetzt genug der Vorrede. Ich habe heute ein Ziel mit 3 Unterpunkten. Und zwar ist mein Ziel, dass du heute neu oder zum ersten Mal dir bewusst wirst, erstens, was das für ein Wettlauf ist, in dem du stehst. Zweitens, was dich am Laufen hindern kann. Und drittens, was dich am Laufen halten muss. Was ist das für ein Wettlauf? Was hindert dich und was hält dich am Laufen? In dieser Reihenfolge. Und wir wollen mal starten mit ein paar vogelartigen, wie nennt man das, mit der Vogelperspektive über den Hebräerbrief. Was ist das für ein Brief? Auch da ist es, gibt es ein paar Probleme, denn wir wissen nicht, wer ihn geschrieben hat und wir wissen auch nicht genau, an wen er ging. Das ist bei einem Brief relativ schwierig, wenn Autor und Adressat unbekannt sind. Manche vermuten, das war Paulus, manche Apollos und ihr könnt gerne noch eure Vorschläge am Ende der Stunde liefern oder vielleicht eine Doktorarbeit drüber schreiben. Da lässt sich noch herrlich drüber diskutieren. Aber das ist nicht so wichtig. Wir wissen, dass der Autor das Alte Testament sehr, sehr gut kannte. Also der war verliebt in das Alte Testament und es scheint fast so, als ob er große Teile auswendig konnte. Und die Adressaten, das waren offensichtlich Juden, die gläubig geworden waren an den Messias Jesus Christus, an Jesus den Messias. Und ihr müsst euch vorstellen, was Juden damals im ersten Jahrhundert erlitten haben, wenn sie sich bekannt haben zu Jesus als dem Messias. Sie mussten glauben, dass ihr ganzes religiöses System, alles was ihre Väter, Großväter, Urgroßväter und so weiter geglaubt haben, jetzt nicht mehr gilt. Und dass so ein dahergelaufener Zimmermann aus Nazareth den Anspruch hat, höher als Mose zu sein, ja, der Sohn Gottes selbst zu sein. Stellt euch mal vor, was das bedeutet haben muss. Und stellt euch vor, was für Tränen geweint wurden, als vielleicht die Frau den Mann gebeten hat, bitte, bitte, verleugne doch endlich vor der Synagoge, dass Jesus der Messias ist. Wir haben schon seit 3 Tagen nichts mehr zu essen. Die Leute wurden ausgestoßen aus der Dorfgemeinschaft, aus der Stadtgemeinschaft und haben alles verleugnet, alles aufgegeben für Jesus, weil sie geglaubt haben, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes. Und wir lesen, dass die Adressaten vom Hebräerbrief viel gelitten haben für den Glauben. Wir lesen, dass ihre Häuser ausgeraubt wurden, dass sie bedrängt wurden, dass sie verleugnet wurden, dass sie angespuckt wurden vielleicht sogar. Und es scheint so, dass die Adressaten müde geworden sind, dass sie der Druck so sehr belastet hat, dass sie das Handtuch schmeißen wollten, dass sie vielleicht am nächsten Sabbat in die Synagoge gehen wollten und sagen wollten, ich verleugne, dass Jesus der Messias ist, unsere Familie kommt wieder zurück in die Gemeinschaft der Synagoge. Und das erfährt der Autor und er gibt sich Mühe und schreibt einen langen Brief, um mit aller Macht diese Christen abzuhalten davon, das zu tun, ihren Glauben aufzugeben. Und er tut das, indem er zeigt, dass Jesus Christus viel besser ist als alles, was irgendeine Religion der Welt bieten kann. Und er zeigt, dass es sich lohnt, Gott zu glauben. Und er zeigt, dass es sehr gefährlich ist, den Glauben aufzugeben. Und dann kommen wir hier zu diesen Versen, Richtung Ende des Briefes. Und der Autor sagt, nachdem er viel erklärt hat darüber, wie Jesus ist, wie viel besser er ist als alles, was im Alten Testament gegeben hat, wie er die Erfüllung dessen ist, was im Alten Testament angekündigt wurde und vorgeschattet wurde, sagt er, lasst uns laufen. In der Schlachterbibel, ich weiß nicht, welche Bibeln ihr benutzt, da steht Kampf, lasst uns den Kampf laufen. Und was der Autor hier meinte, worauf der anspielt, waren die antiken Sportarten. Also in der Antike damals, der Mittelmeerraum war ja sehr geprägt von den Griechen und den Römern. Und da war Sport eine große Nummer. Also nicht erst seitdem vor ein paar Jahren Fitnessstudios wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind, war Sport den Menschen wichtig in Europa, sondern damals war es ein hohes griechisches Kulturgut, dass man Sport getrieben hat. Speerwerfen, Kugelstoßen, Sprint, Langlauf, Marathon. Und das dürfte den Hörern ein vertrautes Bild gewesen sein. Es war sogar so, ich habe gelesen, bei den Olympischen Spielen, da waren die frischen, jungen Männer aus den verschiedenen Stadtstaaten, die kamen da zusammen bei den Olympischen Spielen. Und die haben am Morgen die Wettrennen abgehalten. Und dann am Nachmittag kamen so die zweiten, dritten Klassen. Aber die Gewinner vom Morgenlauf bekamen erst am Abend ihren Preis. Und da war es so, wenn die morgendlichen Wettkämpfe vorbei waren, dann hat man sich als Top-Sportler und das Publikum gemischt und hat so geguckt, wie so die anderen zwei-, drittklassigen Läufer sich schlagen. Und am Abend haben alle zusammen den Preis bekommen. Und schaut mal an den Anfang, da ist so eine Rückverbindung, deshalb nun oder daher. Und das zeigt auf das Kapitel 11. Und im Kapitel 11, da werden viele, viele Menschen, Männer und Frauen aus dem Alten Testament aufgezählt, die Gott geglaubt haben, auch wenn es schwierig war und gehorsam waren, auch wenn es sie viel gekostet hat. Wir lesen von Abraham, von Mose, von Josef, von Rahab. Und es scheint fast so, dass hier im Kapitel 11 die Morgenläufer erwähnt werden. Die sind vor uns gelaufen und die sind jetzt fertig mit ihrem Wettlauf und die stehen jetzt im Publikum und jetzt seid ihr dran. Und auch ihr vertraut Gott, habt sein Wort gehört, seid ausgezogen, so wie in Abraham, aus eurer alten Gemeinschaft. Und es hat euch viel gekostet und der Gehorsam fällt nicht leicht. Aber schaut mal, die stehen da im Publikum und gucken zu und die sind über die Ziellinie gelaufen. Die haben Gott geglaubt und blickt mal in ihr Angesicht, die sagen, es lohnt sich Gott zu glauben, auch wenn es schwierig ist. Und jetzt seid ihr dran, ihr lauft jetzt später am Nachmittag und gebt alles und ihr werdet gemeinsam am Ende den Preis bekommen. Das lesen wir in Kapitel 11, Vers 40, schaut mal. Da sagt er, oder Vers 39, diese alle, die durch den Glauben Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Wir sollen alle zusammen am Ende des Tages den Preis bekommen. Sie sind gelaufen und jetzt seid ihr dran. Der Wettlauf, in dem du stehst, das ist der Wettlauf, Gott zu glauben. Zu laufen bedeutet, Gott zu glauben. Ihm zu vertrauen, ein Leben lang, egal was kommt. Der Jesus sagt im Lukas-Evangelium, dass wir uns freuen sollen und hüpfen sollen vor Freude, was für ein Lohn am Ende des Laufes auf uns wartet. Wir laufen für einen Lohn, über den Jesus sagt, du sollst ausflippen vor Freude, was da auf dich wartet. Und du sollst laufen, nicht einfach nur als irgendein Angeber, der zeigen will, wie toll er trainiert hat, sondern du sollst laufen, damit Menschen an dir sehen, boah, wem der glaubt, der muss beeindruckend sein. Warum läuft der so gerade, mit so einer Ausdauer? Wer ist dieser Jesus, für den er alles aufgibt, für den die alles aufgibt? Was ist das für ein Wettlauf? Was ist Laufen? Es ist ein Wettlauf, Gott zu glauben. Und das klingt ein bisschen plump, wie der Wettlauf ist, Gott zu glauben. Aber das ist gleichzeitig das Schwierige. Es ist nicht so, dass wir als Christen irgendwie in unserem Leben 5-mal nach Rom pilgern müssten, dass das unser Wettlauf wäre. Oder dass wir, da hättet ihr es ja relativ leicht, 10-mal im Jahr in den Kölner Dom gehen müssen, um da irgendwelche Reliquien uns anzuschauen. Der Wettlauf findet in deinem Herzen statt. Und das ist das Schwierige, weil wir können da nichts anpacken und trainieren, wie man Muskeln trainiert, sondern der Wettlauf findet hier drinnen statt, im Herz. Und es ist der tägliche Kampf, zu sagen, glaube ich dem Herrn Jesus, dass er Sünde vergibt, dass er freundlich zu mir ist, dass er es wert ist, ihm zu gehorchen, und handle ich dann auch in meinem Leben gehorsam? Sage ich das Evangelium weiter? Bekenne ich den Herrn Jesus, auch wenn es unangenehm ist? Kämpfe ich gegen Sünde? Das ist der Wettlauf. Und der kann sehr anstrengend sein. Und zusätzlich dazu, dass er anstrengend ist, hier steht nicht, der Glaube ist ein Segelturn, sondern ein Wettlauf, gibt es Dinge, die uns am Laufen hindern. Also kommen wir mal zum zweiten Punkt. Was hindert dich am Laufen? Im Text steht, dass wir laufen sollen und dabei Dinge beachten müssen. Wir sollen Bürde ablegen und Sünde. Ich weiß nicht, welche Bibel ihr benutzt, aber der Hauptsatz hier in dem Vers 1 ist, lasst uns laufen. Das ist die Haupttätigkeit. Ich habe in der Schlachter steht, lasst uns was ablegen und laufen, aber dem Autor kommt es vor allen Dingen auf das Laufen an. Und dabei müssen wir Dinge beachten, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen. Also, wir laufen und das bedeutet, wir wollen glauben, wir wollen Gott glauben und gehorchen. Egal was kommt. Und jetzt sagt der Autor, es gibt zwei Dinge, die können dir das unnötig schwer machen. Bürde und Sünde. Was ist Bürde? Ich habe das Wort benutzt, man heute nicht mehr so oft. Hier steht eigentlich Gewicht. Und es war gar nicht unüblich, auch damals, dass man zum Trainieren für den Wettlauf sich Gewichte zum Beispiel um die Schultern gehangen hat oder um die Beine, damit man dann im Wettlauf die Gewichte natürlich abtut und umso mehr leisten kann. War jetzt noch mit dem David laufen, da kam uns auch einer entgegen, der sah so aus, als ob der sowas machen würde, der hat einen schweren Rucksack auf, eng gespannt und war am Joggen, vielleicht hatte der auch sich Bürden umgespannt fürs Trainieren, keine Ahnung. Aber die Gewichte waren natürlich dafür da, dass man trainiert, aber nicht, dass man am Wettkampftag sich noch 10 Kilo Backsteine um den Rücken spannt und dann mit den anderen Läufern läuft. Bürde, was hier steht, das können Lasten sein, die uns beschweren. Dinge, die das Herz schwer machen. Sorgen. Nicht umsonst verwendet der Jesus in der Bergpredigt einen ganz schönen Teil darauf, sicherzugehen, dass seine Jünger sich nicht sorgen, sorgt euch nicht, was ihr anziehen sollt, was ihr essen sollt, sagt er, da in Matthäus 5 oder 6. Ich kümmere mich um euch, der Vater kümmert sich um euch. Und ich kenne das aus meinem Leben, wie lähmend Sorgen sein können. Aber es sind nicht nur Dinge, die uns innerlich beschweren, sondern auch Dinge, das steckt auch in dem Wort drin, die uns unnötig beschäftigen. Und ich meine, wir leben hier in Deutschland in so einer Freizeitgesellschaft. Man teilt das Leben so einen Work-Life-Balance und schaut, dass man die 7 Stunden am Tag macht. Na gut, Studenten jetzt nicht, da bin ich ein bisschen am Heucheln. Aber wenn man dann irgendwann mal arbeitet, dann teilt man sich das so ein, ja, wie viel Zeit habe ich für mein Hobby? Und ja, bleiben die 4 Wochen Malediven? Klappt das dieses Jahr oder wegen Corona leider verschoben? Dann fahre ich halt 4 Wochen nur in die Schweiz Skifahren. Ich glaube, wenn der Autor heute hier bei uns wäre und er seinen Lebensalltag mit unserem Lebensalltag vergleichen würde, dem würde die Kinder darunter fallen, wie viel freie Zeit wir haben. Bei uns muss niemand ein Feld bestellen und mit dem Ochsenkarren, mit dem Ochsengespann pflügen gehen, schätze ich mal. Sonst würde ich das gerne mal sehen, wie das einer von uns macht. Wir haben sehr, sehr viel freie Zeit und wir können schöne Hobbys machen. Ich gehe auch gern laufen oder ich lese gerne. Aber oft ist es doch so, dass wir fragen, ja, wie weit kann ich denn gehen? Geht das und das noch, wenn ich Christ bin? Darf ich mir eine PlayStation kaufen und freitags bis samstags zocken? Also ich finde jetzt keinen Vers, der das direkt verbietet, aber hilft es dir? Hilft es dir, ausdauernd Glauben zu entwickeln, den Herrn Jesus kennenzulernen? Und ich weiß, es ist voll die Gewissensfrage. Ich werde jetzt hier keinem vorschreiben, wo er in Urlaub hinfahren soll. Aber schau dir mal deinen Alltag an und überlege, sind da Dinge, die übertrieben viel Zeit einnehmen? Sind da Dinge, die gut sind, die ganz nett sind, aber die du überproportional viel betreibst? Können wir natürlich Paradebeispiel Smartphone anführen. Das kann so zu einem krassen Zeitfresser werden, der deine Gedanken einnimmt. Und er hindert dich am Lauftraining. Bürde. Ablegen. Und dann, sagt der Autor, es gibt nicht nur Bürden, die uns umstricken, sondern die Sünde. Die leicht umstrickende Sünde. Ich möchte hier, glaube ich, sagen, das ist so, wie wenn bei Olympia, das haben die ja, die haben ja möglichst wenig angehabt, damit die sich frei bewegen können. Und es ist so, als ob du mit einer langen Toga den Wettlauf laufen willst. Die verstrickt sich in dein Bein und du stolperst und fällst hin. Und ich glaube, damals war die große Gefahr eben von diesen Judenchristen, dass sie der Sünde des Unglaubens glauben und dass sie auf diese Sünde eingehen und sagen, ja, ich glaube, es lohnt sich nicht, diesem Gott zu vertrauen. Ist Jesus wirklich der Messias? Aber später im Kapitel 13 wird der Autor sehr praktisch. Da lesen wir, das Ehebett sei unbefleckt. Die hatten Herausforderungen mit sexuellen Sünden oder mit Geldgier. Da sagt der Autor, der Wandel sei ohne Geldgier. Seid nicht geldgierig. Und vielleicht sind das immer noch heute Dinge, die dich umstricken. Vielleicht ist es die Kommilitonin in der Uni, die ist jetzt nicht gläubig, aber die ist so nett. Und ja, wahrscheinlich würde ich mit der auch in der Bibel lesen können. Und fängst eine Beziehung mit der an. Oder es ist einfach eine Lustlosigkeit auf die Bibel. Oh, es ist so anstrengend, das zu lesen. Oder Feigheit. Du hast Freunde, die wissen ganz genau, ah ja, der geht an diese fromme Gemeinde, aber du traust dich nie ein Wort zu sagen, bekennst dich nicht einmal zum Herrn Jesus, der eigentlich dein Herr ist. Du nennst ihn Herrn Jesus. Und sündigen ist das Gegenteil von im Glauben leben, was der Autor hier fordert. Im Glauben leben heißt, auch wenn ich es nicht immer spüre, ich vertraue Gott, dass er Recht hat. Und dass es gut ist, seinem Gebot zu folgen und nicht dem, was ich jetzt gerade empfinde. Und Sünde ist, Nein, das stimmt nicht. Mein Empfinden, mein Verlangen, meine Denke, die ist richtig. Und das ist wie mitten im Marathon bei Kilometer 21 eine Muskelzerrung sich zu holen. Du kannst nicht mehr weiterlaufen. Und das klingt ganz schön hart. Legt alle Bürde ab. Nicht nur ein paar, sondern alle. Legt die Sünde ab. Und stellt euch das vor, wie das die Leser, die Hörer damals aufgenommen haben müssen. Ich stelle mir vor, wie eben schon so ein bisschen rumfantasiert, morgen ist Sabbat und die Frau bittet den Mann, bitte, 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 sag doch endlich, dass wir nicht mehr glauben, dass Jesus der Messias ist. Es ist doch nicht so wichtig, wir können es auch noch im Haus treffen und hier Gottesdienst mit den anderen Christen abhalten, aber bitte, ich schaff das nicht mehr. Die Kinder sind am Weinen. Papa, schwör doch bitte ab. Wir können den Jesus doch auch zu Hause lieb haben. Und gegen jeden Widerstand sagt er, nein, wir werden an Jesus als Messias glauben, egal was es uns kostet. Das müssen die gelitten haben, diese Geschwister, unsere Geschwister. Vielleicht können wir die später beim Himmel fragen, wenn da die Adressaten sind vom Hebräerbrief und wir dann auch wissen, wer der Autor ist. Wie war das damals? Oder vielleicht geht es dir auch so, du bist Christ geworden, vielleicht kommst du auch gar nicht aus einer Familie, die immer Christen waren. Du hast alte Freunde verloren. Deine Familie denkt, du bist in einer komischen Sekte gelandet. Oder in der Arbeit wirst du gemobbt, weil du dieser fromme Freak bist. Oder, das war auch bei uns in Uniseminaren öfters so, boah, du bist der, der sagt, Homo-Ehe geht gar nicht. Was bist du denn für einer? Bist du intolerant? Voll mit Hass. Und daher kommen wir noch zum dritten Punkt. Was dich am Laufen halten muss. Ich glaube nicht, dass der Autor so ein kalter Hund ist, der sagt, ey, reißt euch mal zusammen, ist gar nicht so schlimm. Der Autor weiß, dass es anstrengend ist. Und wir merken das im ganzen Hebräerbrief, wie liebevoll er ist, wie viel Mühe er sich gibt. Wie er sicherlich viel für die gebetet hat, für die Christen hier. Und deshalb bleibt es auch nicht dabei, dass er einfach plump auffordert, jetzt reißt euch mal zusammen, lasst uns mit Ausdauer laufen, ist alles nicht so schlimm. Sondern er gibt den entscheidenden Schlüssel, wie das gelingen kann. Und hier beim dritten Punkt, was sich am Laufen halten muss, laufen alle Fäden zusammen. Und hier wird diese Last leicht. Wenn ihr mal schaut, in dem, was er sagt, im Vers 2, da steht, dass wir hinschauen sollen auf Jesus. Und dann Vers 3, betrachtet Jesus. Hinschauen, betrachten. Hinschauen, das bedeutet wörtlich eigentlich, wegschauen von allem anderen auf Jesus. Ist das nicht interessant? Der nimmt sich so viel Mühe und erklärt im Kapitel 11, breitet er aus das Bilderbuch des Glaubens aus dem Alten Testament. Und jetzt sagt er, schaut weg von allem auf Jesus. Vorbilder sind gut, aber nur insofern sie dir helfen, den in Jesus Liebe zu gewinnen. Schau weg von der Last, von der Sorge, mit der du morgens aufwachst. Schau weg von der Versuchung der Sünde. Wohin? Auf Jesus. Unser Herz kann ein Vakuum nicht ertragen. Wir können ja was sagen, so, jetzt bin ich ohne Sorge, jetzt bin ich ohne Sünde, Punkt. Sobald wir irgendwas rausstoßen wollen aus unserem Herzen, kommt direkt was wieder rein, wie in so einer Vakuumglocke. Und daher sagt er, füllt euer Herz mit etwas Besserem. Hinschauend auf Jesus, betrachtet Jesus. Das Wort betrachten, was hier steht, steht nur ein einziges Mal im Neuen Testament, eben hier. Und das bedeutet, stehen bleiben, ruhig werden, nachdenken, interessiert nachfragen, sich wundern, wer ist dieser Mensch, wer ist dieser Gott? Von allen Seiten ihn zu betrachten. Manchmal, der Yannick, der letzte Woche hier war, erzählte mir von seinem Biostudium. Das ist total spannend, ich habe da leider fast gar keine Ahnung von. Ich kann Bäume und Blumen unterscheiden, dann ist es auch zu Ende. Aber er erzählt mir, was sie in ihren Biokursen machen. Und er musste schon mal so ein Herbarium sich anlegen, also so eine Pflanzensammlung. Und er hat da monatelang gesammelt und ich weiß gar nicht, wie gut die Note am Ende war. Könnt ihr mal fragen, wenn er nochmal wiederkommt. Aber ich fand es beeindruckend, weil der musste jede Pflanze sammeln und hat dann in einem anderen Fach, oder ich weiß gar nicht genau, wie es war, hat er noch diese Dinge abzeichnen müssen. Und es war so ein Aufwand. Also wenn ihr ein spannendes Studium haben wollt, dann nicht Biologie studieren. Zumindest nicht in Siegen. Und ich fand es beeindruckend, weil er kannte die Pflanzen und alles, was er da so abgemalt hat, so gut, dass er es perfekt abmalen konnte. Und das ist dieses Betrachten, dieses Stehenbleiben an jedem Detail, dieses nicht müde werden, wenn man jetzt mal gerade nichts Neues entdeckt. Und der Autor sagt, liebe Geschwister, betrachtet Jesus. Ich weiß nicht, wie das damals aussah. Die hatten ja nicht alle eine Bibel. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich getroffen haben und einer hatte so eine Kopie vom Matthäus-Evangelium und haben die das vorgelesen und haben sich darüber ausgetauscht. Oder vielleicht hatte auch jemand den Römerbrief von Paulus, hat ihn abgeschrieben, da hatte jeder so eine Kopie und haben die zu Hause gelesen, in den Familien besprochen, in den Gemeindetreffen. Und heute haben wir es ja viel einfacher. Jeder von uns hat hier eine Bibel dabei. Am Handy kannst du dir 1000 Übersetzungen auf einmal ziehen. Die Mittel sind heute nicht das Problem. Sondern ich glaube eher unser mittelmäßiger Wille. Unser Gelangweiltsein von Jesus. Wann warst du das letzte Mal begeistert von dem Herrn Jesus? Dass du vielleicht Bibel gelesen hast oder hier in der ersten Stunde warst oder eine Predigt gehört hast oder einfach spazieren warst und nachgedacht hast über die Natur, wie der Michi heute Morgen vorgelesen hat, und dass du überwältigt warst von dem Herrn Jesus und gesagt hast, Herr Jesus, du bist einfach wunderbar, ich liebe dich, ich will dir gehorsam sein. Und wisst ihr, das ist sehr, sehr ernst, denn ohne jetzt ein Prophet zu sein, aber ich kann dir garantieren und ich kann mir garantieren, wenn du nicht die Gewohnheit entwickelst, Jesus zu betrachten, dann wirst du den Lauf nicht zu Ende laufen können. Das steht hier. Guck mal am Ende. Betrachtet Jesus, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Und das heißt doch, dass wenn du Jesus nicht betrachtest, dass du ermüden und ermatten wirst. Ganz einfache Logik. Ich wiederhole nochmal, wenn du nicht die Gewohnheit entwickelst, Jesus zu betrachten, dann wirst du den Lauf nicht zu Ende bringen. Du wirst vielleicht äußerlich dabei sein, wirst vielleicht äußerlich noch in die Gemeinde kommen, aber innerlich hast du längst aufgehört, Jesus zu lieben, ihm zu vertrauen, gegen Sünde anzukämpfen und ihn zu bekennen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was es bedeutet hier, den Lauf nicht zu schaffen. Vielleicht weiß da einer von euch mehr Bescheid, ich habe ein bisschen belesen. Es gibt manche, die sagen, wenn du den Lauf nicht schaffst, dann ist das ein Beweis dafür, dass du nie gläubig warst. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich bin mir nicht sicher, deswegen gebe ich einfach nur mal ein paar Möglichkeiten. Aber das Mindeste, was es bedeutet, den Lauf nicht mit Ausharren zu laufen, zu stolpern, zu fallen, müde zu werden, das Mindeste ist es, dass du am Ende vor dem Herrn Jesus stehst und dich schämen wirst. Und du sagst, was hätte ich mein Leben besser leben können? Was hätte ich eifriger laufen können? Paulus sagt, ohne jetzt mit einem drohenden Zeigefinger böse irgendwas zu sagen, aber er sagt, wir müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, aufgedeckt werden, aufgeschlagen werden, wie ein Buch. Um zu empfangen, was wir getan haben im Leib, sei es Gutes oder Böses. Und den Lauf nicht zu schaffen, müde zu werden, zu ermatten, das bedeutet mindestens, dass du dir ewigen Lohn verpasst. Werdet nicht müde, ermattet nicht. Werde nicht müde, Jan. Ermatte nicht, Jan. Schau auf Jesus. Und wisst ihr, damals, die Christen hatten 1000 Gründe, nicht an Jesus zu glauben. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben über frühe Christen und habe da so ein Buch entdeckt. Das hatte den unheimlich komplizierten Titel, also auf Englisch, dann auf Deutsch heißt es, kurzer Blackout, wie hieß das nochmal? Warum in aller Welt sollte im ersten Jahrhundert jemand ein Christ werden? So hieß das Buch, also war so ein akademisches Buch. Und da hat ein weltlicher Historiker Gründe aufgezählt, wie bescheuert es damals war, Christ zu werden. Dass es nur Nachteile gebracht hat. Du wurdest gesellschaftlich ausgestoßen. Wenn du ein Jude warst, sowieso. Ausschluss aus der Synagoge. Wenn du Grieche oder Römer warst, oder halt einer von den Heiden, dann warst du der größte Freak. Weil du hast plötzlich nicht mehr geglaubt, dass es 1000 Götter gibt, sondern einen. Und der stirbt auch noch. Wie lächerlich. Du warst komisch, was deine Familienauffassung begann. Du hast bist nicht mehr zu den Tempelprostituierten gegangen, neben deiner Ehefrau, sondern du warst deiner Ehefrau treu. Wie komisch. Du hast nicht mehr betrogen, du bist nicht mehr in die Legion gegangen und bist mordend und raubend durchs römische Imperium gezogen, sondern du hast ganz anders gelebt. Du warst total der Freak. Warum in aller Welt sind die Leute damals Christen geworden? Ich meine, dass wir heute Christen werden und dass wir gerne als Christen leben, das kann ich verstehen. Wir sind gleich bei Jona und Lea eingeladen und es ist einfach schön. Es ist schön, Christ zu sein in Achenbach, wo ich herkomme, weil fast alle Einwohner Achenbachs sind Christen. Und wir laufen zur Gemeinde. Also ich merke jetzt, wo ich nicht mehr in Achenbach wohne, dass es was Besonderes ist, wenn man mit dem Auto zur Gemeinde fährt. Aber ich schätze, ihr fahrt alle mit dem Auto zur Gemeinde, bis auf so ein paar Leute aus der Jungs-WG. Heute ist Christsein in Deutschland oft schön. Es ist auch schwierig, aber ich glaube, es ist vieles schön. Aber damals war Christsein hirnrissig, menschlich gesehen. Und was der Autor hier versucht mit diesem Befehl, betrachtet Jesus, hinschauen auf Jesus und im ganzen Hebräerbrief ist, dass er versucht, eine Waagschale zu füllen. Stellt euch vor, ihr wärt eine Waage. Hier sind all die Gründe, warum man nicht Christ werden sollte. Schmach, Spott, Märtyrium vielleicht sogar. Und das wiegt sehr, sehr schwer. Und auf der einen anderen Seite hat der Autor ein Argument. Und das ist Jesus. Und der Autor redet so lange und schreibt so lange, bis die Waagschale schwer genug wird, dass die Christen sagen, egal was die anderen denken, ich werde Jesus treu bleiben. Ich werde Jesus glauben. Und ich möchte dich bitten und ich möchte auch an mich appellieren, dass wir die Gewohnheit entwickeln, Jesus zu betrachten. Dass wir es schaffen, in unserem Leben die Waagschale immer wieder neu voll zu machen. Denn es gibt sicherlich auch für Christen in Deutschland genug Gründe in der anderen Waagschale, warum man jetzt das Handtuch schmeißen sollte als Christ. Warum man Jesus verleugnen sollte. Warum man der Sünde nachgeben soll. Warum man in der Uni die Klappe hält, wenn man bekennen sollte. Es gibt genügend Gründe in der einen Waagschale. Und wir müssen uns Mühe geben, die andere Waagschale schwer zu machen. Dass Jesus gewichtig wird in unserem Leben. Und merkt hier, dann ist das mit der Bürde und der Sünde ablegen gar nicht so schwer. Der Johannes sagt sogar im ersten Johannesbrief, wir kennen seine Gebote und sie zu halten ist nicht schwer. Dann denkt man ja, Johannes, wo lebst du denn? Sie zu halten ist nicht schwer. Aber denkt mal an Adam und Eva im Garten Eden. Die hatten 1 Million Bäume, von denen sie essen durften und einen Baum, von dem sie nicht essen durften. Dass sie trotzdem gesündigt haben, Katastrophe. Aber deren Waagschale war auf der einen Seite ziemlich gut gefüllt. Und auf der anderen Seite war nur ein einziger Baum. Und was ist bei dir in deinem Leben in der einen Waagschale? Was sind gerade Dinge, die dich dazu veranlassen, zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Gemeinde. Oder ich habe keinen Bock mehr auf Bibel lesen. Ich habe keinen Bock mehr auf Beten. Was sind Dinge, die dich davon abhalten zu laufen? Die sind in der Waagschale. Und jetzt füll die andere Seite mit Jesus Christus. mit dem, wie er ist, was er verheißen hat, was er schenken will, was er gegeben hat, was er jetzt gibt. Füll diese Waagschale. Und ich muss mir das sagen, füll diese Waagschale. Der David, könnt euch erzählen, vor 2 Tagen bin ich abends noch zum David gekommen und habe gesagt, David, ich bin müde und matt. Können wir mal reden. Das fällt mir auch nicht leicht, nur weil ich jetzt hier vorne stehe und darüber rede, immer die Waagschale voll zu machen. Doch wir müssen es tun. Es ist der einzige Weg. Es ist unser großes Ass, was wir im Ärmel haben. Und schaut mal, der Autor macht das schon so ein bisschen sogar. Der sagt, schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dieses Wort Anfänger ist nicht Anfänger im Sinne von, der kann noch nicht so viel, der muss noch lernen, sondern es ist derjenige, der den ersten Schritt getan hat, der allen vorangegangen ist und der durch den schwierigsten Weg eine Bresche geschlagen hat. Das ist Jesus. Jesu Marathon, hat ein Prediger gesagt, der hierzu gepredigt hat, den ich in der Vorbereitung gehört habe. Jesu Marathon, der ging 30 oder 33 Jahre. Und die letzte Meile war furchtbar. Er musste rennen mit Nägeln in seinen Händen und in seinen Füßen und mit einer Dornenkrone auf seinem Haupt. Aber er ist gelaufen. Er ist gelaufen. Er sah die Freude vor sich, die Freude bei seinem Vater zu sein und einmal den Michi, die Dina, den David, den Jona, uns alle als verherrlichte Söhne und Töchter darzustellen und zu sagen, schau Vater, die habe ich dir erkauft. Das war vor seinen Augen. Er ist der Vollender, er ist über die Ziellinie gelaufen und er wartet da hinten und sagt, du schaffst das. Glaube mir. Er hat Widerspruch erlitten von den Sündern. Schlimmeren Widerspruch, als wir alle zusammen erlitten haben. Viel, viel schlimmere Sachen. Und er ist gelaufen. Er mattet nicht. Schaut auf den. Noch ein kurzer praktischer Hinweis. Betrachten ist ja auch so ein frommes Wort. Was ist das? Wie sieht das jetzt morgen aus, morgen früh? Und natürlich liegt es nahe, die Bibel zu lesen. Und jawohl, lies die Bibel. Sondern darüber hinaus, werdet doch mal kreativ. Ihr habt so viele verschiedene Gaben. Zum Beispiel aus unserer Gemeinde, da haben wir ein paar Mädels, die können ganz, ganz schön so Verskarten gestalten. Oder ich glaube sogar, es waren nicht nur der Andi und der Maris bei uns in der Gemeinde, die haben so einen Kalender gemacht mit Verheißung für jede Woche. Und der ist schön, der steht bei uns in der Küche und jede Woche blättern wir den um. Und dann bleibe ich kurz stehen, betrachte diese Verheißung und freue mich darüber. Bitte macht stille Zeit, natürlich, morgens. Betet, rede mit dem Herrn Jesus. Aber wir können noch so viel mehr machen. Wir haben herrlich schöne Liederbücher. Lest die Texte im Einklang. Betrachtet den Herrn Jesus. Lest gute Gedichte. Hört gute Predigten. Betrachtet den Herrn Jesus. Und auch noch ein Punkt, der damit zusammenhängt. Ich glaube, betrachten fällt uns heute super schwer, weil wir durch die digitalen Medien angehalten werden, eine kurze Aufmerksamkeitsspanne zu haben. Ich weiß ja nicht, also ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, digitale Medien sind böse, also keine Sorge, sage ich nicht. Sind Mittel, die man benutzen kann, ich habe jetzt auch WhatsApp. Aber ich war jetzt mal auf Instagram und habe dann gemerkt, wie unheimlich kurz diese Sequenzen sind, die da immer abgespielt werden. Also scrollst du einfach nur durch oder auch bei Facebook, das Video geht an und dann scrollst du weiter, es geht wieder aus und so weiter. Und natürlich macht das was mit deinem Gehirn. Also ohne jetzt Psychologie studiert zu haben, aber wenn du nur gewohnt bist, schnell ein Bild zu sehen, 3 Sekunden das nächste, 2 Sekunden das nächste, 1,5 Sekunden das nächste, dann verlierst du die Fähigkeit, Dinge zu betrachten. Wann habe ich das letzte Mal 1 Stunde am Stück die Bibel gelesen? 1 Stunde ist nicht so viel, aber in unseren Ohren klingt das wie ein Mount Everest. Weil eine Stunde Instagram zappen, danach ist dein Gehirn halt Matsche, weil da tausend Impulse gleichzeitig kommen. Und daher, ohne jetzt zu sehr mit der Moralkeule zu kommen, überlege mal, wie gut du Dinge betrachten kannst, in Anbetracht dessen, dass du dein Smartphone benutzt, dass wir gerne Filme gucken. Und es gibt auch super Filme. Aber es hilft uns nicht, ruhig zu werden und zu betrachten. Das vielleicht nur noch als Gedankenanstoß fürs 21. Jahrhundert. Das Problem hatten die damals nicht, die hatten andere Probleme. Aber lasst uns darüber nachdenken. Lasst uns Betrachter werden. Was ist der Wettlauf? Der Wettlauf ist hier drin, im Herzen. Glaubst du dem Herrn Jesus und folgt aus diesem Glauben ein Gehorsam dein ganzes Leben lang, egal was kommt? Was hindert dich? Was sind deine Bürden? Was sind deine Sünden? Und was hält dich am Laufen? Am Laufen hält dich der Blick auf Christus, der aussauernde, fragende, wissen wollende Blick. Wie bist du, Herr Jesus? Mit ihm darüber zu reden, in der Bibel zu lesen, mit anderen Christen darüber zu reden, in der ersten Stunde an ihn zu denken. Herr Jesus, wie bist du? Ich will dich kennenlernen. Und vielleicht, ich kenne euch ja persönlich gar nicht oder nur wenig, vielleicht bist du heute Morgen hier und bist wirklich müde und matt. Manchmal sieht man das ja nicht. Ich bin relativ gut darin, Masken zu tragen. Aber ich war heute Morgen auch wirklich müde und matt und ich saß auf der Decke und habe gedacht, puh, wenn es jetzt noch mehr regnet, muss ich vielleicht nicht predigen. Das wäre gar nicht so schlecht, habe ich gedacht. Vielleicht gibt es Dinge aus der Woche, wo du denkst, Katastrophe, wie soll die nächste Woche werden? Dann schau auf den Herrn Jesus. Nimm dir heute mal eine halbe Stunde. Geh auf die Knie und sag, hey Jesus, ich bin müde, ich muss dich sehen. Und dann lies Johannes 14, 13, 14, 15 die Abschiedsreden, wo der Jesus sagt, seid nicht besorgt, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei. Hast du noch Puste? Fühlst du gerade, doch, ich bin gerade gut dabei, ich habe ein Leistungshoch? Dann schau dich um und guck mal hinter dich, ob da nicht jemandem gerade die Puste ausgeht. Ich merke das gerade durch Corona. Es ist so schlimm, wie ich Leute aus den Augen verloren habe, bei uns in der Jugend zum Beispiel, wir haben eine große Jugend. Und wo man jetzt, wenn man die Leute wieder trifft, merkt, Mist, ich habe 3-4 Monate nicht gefragt, wie geht es dir eigentlich? Hast du Puste, dann schau dich um. Und zum Abschluss möchte ich noch erzählen von dem Onkel Albrecht aus unserer Gemeinde. Den kennt ihr jetzt nicht, deswegen erzähle ich euch von dem. Der Onkel Albrecht, der ist letztes Jahr gestorben und er ist über 90 Jahre alt geworden. Das war der Opa von einem unserer WG-Mitbewohner. Und der Albrecht, als er so alt war wie ich, da hat er schon mehr schlimme Dinge durchgemacht, als wir wahrscheinlich in unserem Leben sehen werden. Er wurde mit so 18, 19 eingezogen, wurde in Italien eingesetzt als Infanterist im Zweiten Weltkrieg. Und hat furchtbare Dinge erlebt. Und auch seine letzten Jahre, die letzten Jahre seines langen Marathons, waren nicht schön. Und er hat nebenan gewohnt und ich habe den manchmal besucht. Und er war am Ende einfach ein alter, gebrechlicher Mann. Aber sein Angesicht, das hat gestrahlt, wenn er vom Herrn Jesus geredet hat. Und man kam zu ihm und man wusste, dem geht's jetzt nicht gut. Und auch die Familie, die ihn gepflegt hat, kann wahrscheinlich erzählen, dass er auch manchmal nicht so gut drauf war. Aber wenn man ihn besucht hat, dann hat er von Jesus geredet. Und nicht so fromm gehaberisch, weil er ja in eine Versammlung ging, sondern aus dem Herzen kam das. Und sein beflecktes, vom Krebs gezeichnetes Angesicht, das hat gestrahlt. Und 2 Wochen oder so, bevor er verstorben ist, sind wir als Jugend zu ihm an die Haustür gekommen und haben ihm eins seiner Lieblingslieder gesungen. Und da war er sehr bewegt. Und ich möchte uns das zum Abschluss vorlesen, kennen wir alle. Stark ist meines Jesu Hand. Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht. Das ist meine Zuversicht. Sieht mein Kleinmut auch Gefahr, fürchte ich auch zu unterliegen. Christus reicht die Hand mir da, Christus hilft dem Schwachen siegen. Dass mich Gottes Huld verficht, das ist meine Zuversicht. Wenn der Kläger mich verklagt, Christus hat mich schon vertreten. Wenn er gar zu sichten wagt, Christus hat für mich gebeten. Dass mein Mittler für mich spricht, das ist meine Zuversicht. Seiner Hand entreißt mich nichts. Wer will diesen Trost mir rauben? Mein Erbarmer selbst verspricht's. Sollt ich seinem Wort nicht glauben? Jesus lässt mich ewig nicht. Das ist meine Zuversicht. Lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus. Amen.